Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema dieser kurzen Predigt lautet Sünde und die Eigenrotation. Eine Frage vorweg. Wer weiß, was ein Brummkreisel-Christ ist? Die Antwort ist einfach. Das ist jemand, der sich ständig mit der Sünde im Alltag beschäftigt und fortwährend darüber grübelt, wo er versagt haben könnte und ob Gott ihn verworfen hat. Letztendlich dreht er sich um sich selbst. Nun komme ich vom Vorwort zum Bibeltext. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren in Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Römerbrief, Kapitel 7, Verse 18 bis 25, gelesen nach der Neue Evangelistische Übersetzung. Lesen wir die Verse 18 bis 24 mit Betonung der Personalpronomen ich, mir, ich, immer wieder ich. Man hört förmlich, wie der Brummkreisel sich dreht. Deutlich wird, dass sich hier jemand ausschließlich mit sich und seiner Sünde beschäftigt. Doch Vers 24 leitet mit einer Frage die Wende ein und in Vers 25 erfolgt die befreiende Richtungsänderung. Mit Dank richtet sich der Blick nun fest auf den Herrn Jesus Christus. Nun sollten wir jedoch die Kirche im Dorf lassen und diesen Abschnitt im Zusammenhang lesen und verstehen. Ab Kapitel 6, Vers 1 bis Kapitel 7, Vers 13 des Römerbriefs geht es zunächst um das Thema Gnade und Gesetz. Hier sind mit Gesetz nicht die 10 Gebote gemeint. Der griechische Begriff Nomos bezeichnet zunächst alles, was angeordnet ist und wurde im Griechischen auch für die Tora verwendet. Wer sich im Judentum auskennt, weiß, dass der Begriff Torah nicht nur die 5 Bücher Mose meint, sondern manchmal auch das gesamte Alte Testament. Kurz, es geht um die niedergeschriebenen Anordnungen Gottes. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den wir hier beachten müssen, ist folgender. In Kapitel 6 wird die Taufe beschrieben. Der Täufling steigt aus dem Wasser und erfährt am eigenen Leib, dass er tatsächlich mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben auferstanden ist. Dabei macht Paulus ganz deutlich, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Auch ihr sollt davon ausgehen, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Verbindung mit Christus Jesus für Gott lebt. Der Römerbrief, Kapitel 6, Verse 7 bis 8 und Vers 11, gelesen nach der Neue Evangelistische Übersetzung. Für die Sünde sind wir also tot. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. In Kapitel 7 macht der Apostel Paulus jedoch deutlich, dass wir nach der Bekehrung und der anschließenden Taufe nicht in paradiesischen Zuständen leben. Nein, die Sünde ist noch da. Sie ist eben Teil des alten Menschen, das Erbe Adams, und mit ihr werden wir immer wieder zu tun haben. Erst in der Ewigkeit, mit unserem geistlichen Leib, siehe dazu 1. Korintherbrief Kapitel 15, ist dieser Zustand endgültig überwunden. Daher müssen wir uns immer wieder aufs Neue mit der Sünde auseinandersetzen. Dabei wollen wir den Hinweis aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 24, nicht vergessen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht doch wieder auf. Es gibt nun 2 Wege, mit der Sünde umzugehen. Gesetz oder Gnade. Entweder wir werden gesetzlich und legen uns ein Regelwerk auf, dann befinden wir uns in der Eigenrotation und beschäftigen uns ausschließlich mit uns selbst und unserer Schuld. Oder wir leben aus der Gnade und richten unseren Blick auf den Herrn Jesus Christus. Wir wissen, dass wir immer wieder versagen und sündigen. Zugleich lehrt uns der erste Johannesbrief, dass der Herr Jesus unser Fürsprecher ist und dass er uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt und von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wichtig ist auch das 8. Kapitel des Römerbriefs. Für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Wir sind Kinder Gottes und erfahren deshalb vollständige Vergebung und Wiederherstellung. Selbst wenn wir in Sünde fallen, bleiben wir angenommen. Es gibt keine Verwerfung und auch keine stufenweise Annahme in Form einer Bewährung. Im Folgenden eine Hilfe für den Alltag. Wir betrachten drei Arten von Versuchungen, die uns im Glaubensalltag immer wieder begegnen. Ein allgemeingültiges Regelwerk möchte ich jedoch nicht erstellen, vielmehr will ich nur einen Anstoß geben. Jeder ist aufgefordert, mit Hilfe der Bibel eigene Wege zu erarbeiten. Die erste Versuchung geschieht durch unsere Gedanken und Augen, durch die Begierde, die uns ergreift. An dieser Stelle sei der Jakobusbrief genannt, aus ihm lassen sich zwei wesentliche Gedanken entnehmen. Versuchung und Sünde stammen nicht von Gott, sondern aus der inneren Begierde des Menschen. Diese Begierde, gewissermaßen schwanger mit der Sünde, gebiert die Sünde und wenn sie zur Vollendung kommt, führt sie zum Tod. Gott dagegen ist unveränderlich gut, schenkt nur gute Gaben und schenkt durch das Wort der Wahrheit neues Leben als Beginn einer neuen Schöpfung. Die praktische Forderung lautet, die eigene Verantwortung für die Sünde anerkennen und zugleich auf Gottes verlässliche, rettende Güte zu vertrauen. Dabei kehren wir immer wieder zur Aussage des Paulus zurück, wir sind der Sünde gestorben. Praktisch bedeutet das, den Versuchungen und Anreizen nicht nachzugeben und ihnen aus dem Weg zu gehen. Alkohol ist für mich als Suchtkranken zum Beispiel eine ständige Gefahr. Ich kann jederzeit straucheln. Bin ich jedoch gestorben, kann man mir eine Kiste Bier aufs Grab stellen. Was sollte sie mir dann noch schaden? Paulus macht deutlich, dass die Sünde uns nicht mehr beherrscht. Es liegt an uns, wie viel Raum wir ihr in unserem Leben geben. Die zweite Versuchung geht von der Welt aus, von dem, was uns umgibt. Dem politischen System, dem sozialen Umfeld, der Familie, dem Arbeitsplatz oder der Schule und den Nachbarn. In diesem Zusammenhang warnt uns der Apostel Johannes unmissverständlich: Liebt nicht die Welt und ihre vergänglichen Begierden. Wer die Welt liebt, hat keinen Raum für die Liebe des Vaters. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt ewig. Wir sollten dem Zeitgeist nicht blind folgen, wir müssen nicht jeden Trend mitmachen. Es bedarf Standhaftigkeit und fundierter biblischer Kenntnisse in unserer Argumentation. Gerade in der heutigen Zeit ist feste Glaubensüberzeugung wichtig, auch in politischer Hinsicht. Dabei gilt die klare Aussage des Wortes Gottes: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Letztlich bedeutet das auch, dass wir unsere Beziehungen zu Mitmenschen prüfen müssen. Gegebenenfalls sind sogenannte Freundschaften zu beenden oder der Umgang mit bestimmten Personen zu meiden. Auf die Hilfe des Heiligen Geistes können wir dabei vertrauen. Er wird uns die nötige Weisheit schenken. Kommen wir zur letzten Versuchung, dem Wirken Satans. Sein Ziel war von Anfang an, den Menschen zu Fall zu bringen. Gerade Kinder Gottes sind seinen Angriffen besonders ausgesetzt. Er wird alles daran setzen, dass wir im Glauben straucheln oder träge werden. Seine Taktik ist vielfältig, oft steckt er sogar hinter der zweiten Versuchung. Wir dürfen nicht vergessen, dass er der Fürst dieser Welt ist. Besonders tückisch ist sein Vorhaben, wenn er durch Glaubensgeschwister oder ganze Gemeinden wirkt und Menschen so zu Fall bringt. Deshalb wundert es kaum, dass sich Gemeinden, Kirchen oder Versammlungen den Zeitgeist öffnen und fragwürdige Strömungen oder Lehren Einzug halten. Die Gegenmaßnahme ist in diesem Fall einfach. Wir finden sie in der Versuchungsgeschichte Jesu, Matthäus Evangelium Kapitel 4. Satan versucht, Jesus mit dem Wort Gottes zu Fall zu bringen. Ein Punkt, bei dem wir besonders wachsam sein müssen. Häufig werden Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen oder falsch ausgelegt. Doch Jesus lässt sich auf dieses Spiel nicht ein. Er antwortet ebenfalls mit dem Wort Gottes: Es steht geschrieben. Das zeigt, wie wichtig ein persönliches Bibelstudium ist und dass wir jede Lehre an der Schrift prüfen müssen. Auch bei der Wahl der Bibelübersetzung ist Vorsicht geboten. Zugleich dürfen wir auf die verheißene Hilfe des Heiligen Geistes vertrauen. Wer die Bibel nicht kennt, kann schnell aufs Glatteis geführt werden und das kann schmerzhafte Folgen haben. Ich komme zum Schluss. Anhand der persönlichen Aussage des Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom erkennen wir, dass niemand vor der Sünde gefeit ist. Selbst wenn wir der Sünde gestorben sind, haben wir noch mit ihr zu kämpfen und werden von ihr zu Fall gebracht. Doch immer wieder erfahren wir Vergebung durch unseren Herrn Jesus Christus. Wichtig ist, wir sind nicht länger Sklaven der Sünde und haben die Kraft, ihr zu widerstehen. Für die Sünde sind wir tot. In Gemeinschaft mit Jesus leben wir jedoch für Gott. Nun bleibt die persönliche Frage: Lebst du aus der Gnade oder befindest du dich in der ständigen Eigenrotation? Amen.